Ja, Vater, danke, dass wir so in deinem Frieden heute Morgen hier zusammenkommen dürfen. Danke, Vater, dass du ein guter Vater bist, dass du unser Abba-Papa bist. Und danke, dass du so viel für uns getan hast und dass du so viel für uns tust und dass du heute Morgen so einen reich gedeckten Tisch für uns bereithältst. Und ich bete, dass du uns Glauben schenkst, Vertrauen gibst, Herr, dass wir auf dich zugehen, dass wir einen Schritt auf dich zugehen, dass wir von diesem Tisch nehmen, dass wir das, was du für uns vorbereitet hast für unser Leben, dass wir das empfangen können, Herr, dass wir nicht daran vorbeilaufen, Herr. Danke, Jesus, danke für dein Blut, Herr Jesus, danke, dass du uns bedeckst mit deinem Blut und danke, Geist Gottes, dass du hier bist und Heiliger Geist, rede du heute Morgen, Herr, danke, dass du hier bist mit deiner Gegenwart und Vater, ich bete so sehr, dass wir diesen Segen, den du uns geben möchtest, für unser Leben, dass wir es nicht verpassen, Herr, dass wir nicht dran vorbeilaufen, Herr. Nimm uns dicht an deine Hand, zieh uns nah an dein Herz. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Amen. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, wenn du heute das erste Mal da bist. Ich bin Andreas Stürber, der Pastor der Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen, vielleicht könnt ihr sowieso runterdrehen, das ist so rückkopplungsmäßig. Ich glaube, dass Gott heute Morgen, besonders auch in deinem Leben, auf besonderen Punkten in deinem Herzen dir begegnen möchte und dich herausfordern möchte. Und das hat viel damit zu tun, wie wir unser Leben weiter fortführen und welchen Segen, welchen Durchbruch wir erleben. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich möchte euch was zeigen, genau, da haben wir schon. Wie cool wäre das denn, wenn ich einfach Geld in den Boden pflanzen würde, also Münzen oder Scheine oder vielleicht sogar Goldnuggets. Und dann wachsen die, so wie Kartoffeln oder Karotten oder keine Ahnung, ey. Wäre doch genial, oder? Wenn man Geld einpflanzen könnte. Also am besten keine Münzen, sondern am besten natürlich Scheine oder Gold, Nuggets oder Titan, ich weiß nicht, was im Moment, oder Kupfer, keine Ahnung, Kupfer ist auch sehr wertvoll. Und danach wärst du eine reiche Frau, ein reicher Mann, wenn du es ausgräbst nach ein paar Monaten, ein paar Jahren. Wäre doch genial, oder? Wäre das nicht cool? Und ich sage dir, wenn Gott zu einem Kind sprechen würde, würde sagen, bitte mach das, ja, dann würde das Kind, ein Kind würde das machen, würde sagen, ja Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich grab das ein, ich mach das. Jetzt sollen wir unser Geld nicht vergraben, sondern wir sollen unser Geld dem geben, dem es zusteht, also Gott. Und das Ding ist einfach, wenn Gott zu einem Kind spricht, macht es ein Kind, weil ein Kind vertraut, ein Kind glaubt dem, was Gott in seinem Wort sagt. Aber wie sieht das ganz anders aus in meinem Herzen, bei einem Erwachsenen oder vielleicht in deinem Herzen? Und das Problem ist einfach, dass wir Gott vertrauen, aber es gibt Dinge in seinem Leben, wo wir ihm nicht vertrauen oder nicht wirklich vertrauen. Und ein großer Punkt ist Finanzen und Geld. Ja? Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute über Finanzen und Geld sprechen. Und ich möchte dir nochmal sagen, wenn Gott zu einem Kind sagt, mach das, es tut das. Weil ein Kind einfach glaubt, was der Vater sagt. Aber wir Erwachsenen haben oft ein Problem, Gott zu vertrauen und sein Wort zu befolgen. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern, dass du an diesem Segen, den Gott in seinem Wort hat, nicht vorbeigehst. Weil es gibt Prinzipien Gottes und wenn du sie nicht befolgst in deinem Leben, dann hast du nur einen Teil des Segens, dann hast du nur einen Teil von dem, was Gott tun möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir frei werden, auch im Bereich Finanzen. Genau, Finanzen, ja, ein heftiges Thema. Ich weiß nicht, ob du es kennst, du gehst zum Supermarkt und denkst, nein, schon wieder teurer geworden, die Butter. Oder bei mir Schokolade zum Beispiel. Ich dachte letztens, Milka kostet jetzt 1,37 im Angebot, 1,39, 1,49, wenn du sie normal kaufst, 100 Gramm. Also 1998 kostete die umgerechnet noch, da gab es noch D-Mark, aber in Cent, in Euro-Cent 49 Cent, eine Milka, 100 Gramm. 2008 79 Cent und jetzt bist du so bei 1,37, 1,39, 1,49, je nachdem. Also Fakt ist, es steigt, es wird alles teurer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann kommt eine Rechnung ins Haus und denkst, nein, ey, es kann doch nicht wahr sein. Und du guckst aufs Konto und die realen Löhne und die realen Renten, sie steigen ja nicht wirklich. Ne? Also vielleicht hast du eine Rentenerhöhung, eine Gehaltserhöhung bekommen, aber bei den meisten ist es doch so, dass die, ja, bei vielen, dass sie den Euro fünfmal umdrehen müssen und sagen müssen, es reicht einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dass du Gott vertraust, mehr als dem Finanzsystem dieser Welt und der Versorgung dieser Welt, weil er ist Javiri, er ist der Herr, unser Versorger, er ist derjenige, der uns durch alles durchträgt Und wenn es noch härter wird, und es wird noch härter werden, er ist es, der dir dann Essen gibt. Er ist es, der dich versorgen wird. Er ist es, der dir das gibt, was du wirklich brauchst. Meine Zeit steht in seiner Hand, sage ich immer. Und das Ding ist einfach, wir müssen aufhören, Wege in unserem Leben zu gehen, wo kein Segen drauf ist. Wir müssen aufhören, Dinge loszulassen, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Und ich möchte dich heute in eine Geschichte mit hineinnehmen, die ihr alle kennt. Und zwar kommt die in zwei Evangelien vor, Markus und Lukas Evangelium. Und zwar das, die Geschichte oder die wahre Begebenheit, wo Jesus die arme Witwe trifft. Und darüber möchte ich lesen. Und zwar steht die unter anderem in Markus 12. Da heißt es, Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel. Und er beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann kam aber eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hatte mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend für ihr Leben gebraucht hätte. Also müssen wir zu verstehen, zeitlich befinden wir uns gerade zwischen Palmsonntag, Jesus ist in Jerusalem eingezogen, auf dem Esel, alle haben ihn angejubelt, und zwischen Gründonnerstag, wo Jesus das Passamahl feiert, das Abendmahl einsetzt, wo er dann verraten wird, wo er dann abgeführt wird, in der Nacht gefoltert wird, wo er dann am Karfreitag gekreuzigt wird und einen schrecklichen Tod stirbt und für uns ans Kreuz geht. So, Jesus befindet sich zwischen Palmsonntag und Karfreitag, wo das stattfindet, diese Geschichte. Jesus hat Zeit oder nimmt sich die Zeit und geht nochmal in den Tempel und lehrt dort. Er lehrt den Leuten, wenn du die Verse davor liest. Und er weiß, noch wenige Stunden, noch 72, vielleicht 48, 72 Stunden und ich werde sterben müssen. Ich werde mein Leben niederlegen müssen. Und Jesus hat wirklich, sage ich mal, die Zeit oder er hat die Ruhe, in den Tempel zu gehen, zu lehren und dann das zu erleben, was wir gerade gelesen haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du noch 72 Stunden zu leben hast. Du bist beim Arzt, der sagt ja, in 3 Tagen ist es vorbei mit ihnen. Ich weiß nicht, ob du noch im Weserpark gehst, dich hinsetzt und den Leuten beim Einkaufen zuguckst oder wie sie spenden. Aber Jesus, er geht ganz bewusst in den Tempel, er lehrt und dann passiert diese Geschichte hier. Und ich will dir einfach sagen, Gott schaut zu. Gott ist das sehr, sehr wichtig, was wir geben, wie wir geben und ob wir was geben und wie wir es geben. Vielleicht denkst du, ich gebe nur äußerlich, ja? Oder ich muss ja geben, weil andere sonst zuschauen oder weil das Wort Gottes das sagt oder weil es verlangt wird. So habe ich auch viele Jahre meines Lebens gedacht, ich muss ja geben, weil Gott es in seinem Wort sagt und es steht ihm ja zu. Aber mein Herz stand nicht dahinter. Was heißt, ich habe aus einer Motivation gegeben, wo ich gar nicht verstanden habe, warum ich das eigentlich Gott zurückgeben soll, was er mir jeden Monat, was er mir jeden Tag gibt. Die Tatsache ist, Jesus sitzt dort und schaut zu. Ganz offensichtlich ist es Gott wichtig, weil wenn es ihm nicht wichtig wäre, hätten wir es nicht dort in der Bibel vorgefunden. Diese Begegnung hat er nicht aufgeschrieben. So Gott ist, ja, so Gott sind unsere Finanzen, dein Geld sehr wichtig. Nicht, weil er sie braucht, sondern weil er es benutzt, damit wir frei werden, damit unser Herz offen wird und damit unser Herz das empfangen kann, was Gott für unser Leben geplant hat. Wenn du ständig im Kampf bist und nicht in der Ruhe, wenn du ständig am Kämpfen bist und denkst, ich habe nie genug und es reicht nicht und denkst, ich muss es schaffen bis zum Ende des Monats und die nächsten Rechnungen kommen rein, dann mag das eine Wahrheit sein, ja. Mag sein, dass die Rechnung kommt, dass du es nicht schaffst. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich Gott vertraue und weiß, er wird mich versorgen und er segnet mich. Und ich gebe das, was ihm zusteht. Und dann wird er Dinge tun, um mein Leben komplett zu versorgen. Und Wunder werden geschehen. So die meiste Zeit, also Kinder nicht, aber die meiste Zeit unseres Erwachsenenseins verbringen wir damit, Geld zu verdienen. Ja, und es wieder auszugeben. Wie blöd ist das eigentlich, habe ich gedacht. Als wenn es nichts Wichtigeres gibt, aber es ist auch ein Teil vom Fluch. Ne? Also wir sollen hart arbeiten und bis zum Ende unseres Lebens. Aber Fakt ist, Du kommst mit nichts, du kommst nackt auf diese Welt als Baby und du wirst nackt von dieser Erde wieder gehen. Das heißt, du kannst es nicht mitnehmen. Und es ist so verrückt eigentlich, ne? Dass dieses System, dieses Finanzsystem unser ganzes Leben lang uns so knechtet und so, ich sag mal, niederdrückt. Selbst wenn du viel Geld hast, selbst wenn du Multimilliardär bist, da musst du dir Gedanken machen, was mache ich mit dem ganzen Geld, wie lege ich das an? Ich glaube, Milliardäre haben manchmal mehr Sorgen als jemand, der kein Geld hat, vielleicht, weiß ich nicht. Oder andere Sorgen haben sie, diese reichen Leute. So, Gott sieht deinen Lebenswandel und er sieht ganz genau, wie du mit Geld umgehst und er ist sehr daran interessiert, wie du damit umgehst. Weil ich sage dir, wenn du damit richtig umgehst, wird er dir mehr geben. Also mehr an Finanz natürlich, aber auch mehr Verantwortung in seinem Reich. Wenn du mit Geld nicht richtig umgehst, kann Gott dir auch nicht mehr Dinge anvertrauen. Das ist einfach so. Es gibt 500 Verse in der Bibel, die sprechen über Gebet und 500 Verse, die sprechen über den Glauben. Und es gibt 2000 Verse, die sprechen über Geld und Besitz. Also ich habe gedacht, eigentlich Glauben und Gebet ist wichtiger, aber nein, Gott ist anscheinend der Umgang mit Geld und mit unserem Besitz wichtiger als, ja, weil es gibt 2000 Verse und nur 500 über Glauben und Gebet. Wenn es in deinem Leben nicht wirklich vorwärts geht, kann das daran liegen, dass du vielleicht diesen Bereich Gott noch nicht wirklich anvertraut hast und nicht loslassen kannst. Oder unter Ängsten leidest oder keine Ahnung. Und dabei ist es Gott völlig egal, ob du bettelarm bist oder stinkreich bist. Es ist ihm völlig egal, weil dein Herz entscheidet, ob du gibst oder nicht gibst. Dein Herz entscheidet, ob du großzügig bist oder nicht großzügig bist. Und dein Herz, dein eigenes Herz, macht aus deinem Leben ein Gefängnis, wenn du sagst, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin nicht und so weiter. Ganz wichtig. Im Tempel zur Zeit Jesu gab es unterschiedliche Bereiche, ihr wisst das, ne? Es gab verschiedene Vorhöfe. Es gab den Vorhof der Heiden, bis dahin durften nur die Heiden gehen. Es gab den Vorhof der Frauen. Hier befinden wir uns in der Geschichte im Vorhof der Frauen. Das heißt, bis dahin durften nur die Frauen, die durften nicht weitergehen. Dann kommt der Vorhof der Männer und dann kommt irgendwann das Heiligtum Allerheiligste und so weiter. Und in diesem Vorhof der Frauen standen 13 verschiedene Opferkästen. 13 verschiedene. Und hier wurde Geld gesammelt für die Reparatur des Tempels, für Finanzierung des Holzes, für die Opfertiere, für den Weihrauch, für die ganzen Sachen, für die Priester. Einfach, dass Anbetung und Ehre Gottes geschehen konnte dort. Und von diesen 13 Kästen war nur ein Kasten einmal im Jahr verpflichtend, da etwas hineinzugeben. Und zwar jeder jüdische Mann musste einmal im Jahr freiwillig einen halben Schekel in diesen Opfer hineintun. Und das war verpflichtend. Alles andere war freiwillig. Jetzt sitzt Jesus dort und wir lesen, er setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Also erstmal ist hier überhaupt keine Wertung drin in diesem Satz. Jesus sagt, oder die Bibel sagt, viele Reiche gaben ganz hohe Summen. Ich habe einen Kommentar gelesen, wenn jemand eine besonders hohe Summe reingeworfen hat, dann wurden Posaunen geblasen und eine Posaune wurde geblasen. Das heißt, alle wussten, wow, der hat jetzt gerade mal da, keine Ahnung, einen Aktenkoffer voll Geld reingepackt oder weiß ich nicht, oder den goldenen Ring von seiner Oma, keine Ahnung, irgendwas. Jesus sagt, die reichen Leute, die finanzstark sind, ja, sie gebrauchen ihre Finanzen, um letztendlich zu spenden, damit der Tempel gebaut wird. Und wie gesagt, das ist alles freiwillig. Diese reichen Menschen haben von ihrem Überfluss gegeben und sie haben damit Gott die Ehre gegeben, damit Anbetung stattfinden konnte, Lobpreis, damit das, was Gott dort tun wollte, an diesem Tempel, an diesem Ort tun konnte. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann frage ich dich heute Morgen, mit wem identifizierst du dich? Was denkst du, wer bist du? Gehörst du zur Gruppe der Reichen oder sagst du eher, nee, ich bin eher so wie die arme Witwe? Bist du eher im Team reiche Leute oder bist du vielleicht eher im Team arme Witwe? Frage ich dich heute Morgen. Du brauchst deine Hand jetzt nicht heben, kannst du machen, aber brauchst du nicht. Was denkst du, in welchem Team fühlst du dich? Ja, also die meisten von uns, also es gibt bestimmt Menschen im Raum hier oder es gibt Menschen, die das hören und sehen werden, die sagen, ja, ich bin wirklich im Team arme Witwe, Andreas. Und das glaube ich dir auch und das stimmt auch. Ja, aber die allermeisten von uns würden doch sagen, na, also ich bin ja nicht Elon Musk oder ich bin auch nicht Jeff Bezos oder wie sie heißen oder irgend so ein Oligarch. Also ich bin eigentlich Team arme Witwe. Aber Fakt ist, dass die meisten von uns nicht im Team arme Witwe sind. Wenn du, also ich jetzt so nicht, aber wenn du mehr als 50.000 brutto im Jahr verdienst oder verdient hast, vielleicht bist du Rentner mittlerweile und hast das mal verdient, dann möchte ich dir sagen, heute Morgen gehörst du zu den 1% der top reichsten Menschen dieser Welt. Ja, 1%. Jetzt sagst du, ja, Andreas, aber ich bekomme nur 20.000 im Jahr. Habe ich gerade mal. Ich habe einen kleinen Job, nur Minijob oder Halbtagsstelle. Dann möchte ich dir sagen, dass du immer noch zu den 7% der reichsten Menschen gehörst, wenn du 20.000 Euro im Jahr hast. Du bist reicher als 93% der Menschen auf dieser Erde. Warum ist das so? Du hast eine Wohnung. Ob du sie nur bezahlst selber, ob du sie vom Amt bekommst. Du hast sauberes Trinkwasser. Du hast fließend Wasser. Und wenn das Rohr platzt, hast du immer noch fließendes Wasser. Es kommt weiterhin raus. Meistens hast du einen Kühlschrank und in dem Kühlschrank ist was drin. Und du hast mindestens eine Mahlzeit am Tag. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die haben nicht jeden Tag Essen. Die haben kein sauberes Trinkwasser. Die essen nur alle paar Tage Essen. Und wir haben manchmal drei Mahlzeiten am Tag oder vier oder fünf oder sechs. Vielleicht hast du ein Fahrrad oder kannst einen Bus zur Arbeit fahren oder zu deiner Freundin. Ey, dann ist das Luxus, wenn du ein Fahrrad hast und mit Bus fahren kannst. Wenn du ein Auto hast, also ich habe ein Auto, wir haben sogar zwei, das ist Luxus pur. Es war ein altes Auto oder alte Auto, ist auch egal. Das ist Luxus pur, versteht ihr, was ich meine? Wir sind so reich gesegnet. Jetzt sagst du, ja, wir haben natürlich auch hohe Lebenserhaltungskosten, das ist richtig. Die Preise steigen, das ist komplett richtig. Ich war vor ein paar Jahren in Ägypten, da fahre ich im Taxi mit so einem Toyota Corolla. Der Taxifahrer fährt an die Tankstelle, tankt super, voll, macht voll den ganzen Tank voll bis oben hin. Und ich gucke so auf die Anzeige, ich sage, was ist das denn? Ja, sagt er, 14 Euro für eine Tankfüllung. Ich sag, Rosi, lass uns hier bleiben in Ägypten. Ne? Also. Und dann sagt er, ja, aber das ist ja nicht mein Auto, weißt du? Ich bin nur Taxifahrer. Weißt du, was ich verdiene im Monat? Dann sagt er verdient so 70 Euro im Schnitt im Monat. Das heißt, 70 Euro verdient er und die Tankfüllung beläuft sich auf 14 Euro. Und er sagt, es gab Zeiten, da war das um die Hälfte, um drei Viertel günstiger. So, was will ich damit sagen? Jesus sagt, dann aber kam eine arme Witwe. Und das Wort arme Witwe bedeutet hier im Griechischen das Wort Potochos oder Petoche. Das bedeutet, sie war wirklich arm. Sie war so arm, wie man nur arm sein kann. Arm heißt, sie war besitzlos. Sie war so arm, wie man eigentlich nur sein kann. Sie war nämlich vielleicht obdachlos. Das, was sie an ihrem Körper trug, war ihr Ein und Alles. Und diese Münzen, die sie hatte, hat sie wahrscheinlich, weiß ich nicht, beim Betteln bekommen. Und nun kommt sie und wirft zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Eine andere Übersetzung sagt zwei Lepta. Luther sagt zwei Schärflein. Was sind denn diese Münzen? Also es war eine freiwillige Spende. Sie hätte auch nur eine Münze geben können. Aber sie gibt ihr ganzes Geld. Vielleicht sagst du, ja, sie hat ja eh nichts mehr. Dann kann sie auch, also wenn du eh nichts mehr hast, kannst du auch dein ganzes Geld reinwerfen. Also wenn du eh nur 2 Euro in der Tasche hast und danach nichts mehr, kann ich auch 2 Euro reinwerfen. Sie gibt ihr ganzes Geld. Zwei kleine Münzen. Und das macht den Unterschied. Im Griechischen steht hier das Wort Lepton oder Plural Lepta. Und ich habe mal nachgeschaut, das war ein 144. Teil einer Drachme, griechische Währung, oder eines Dinar, römische Währung. Und wie ihr wisst, ein Dinar war der Tageslohn eines normalen Arbeiters. Das heißt, wenn du morgens angefangen hast, hast du am Abend eine Münze, ein Dinar bekommen. Was ist der Tageslohn in Deutschland? Also der gesetzliche Mindestlohn, weiß jemand, wo der liegt? 12,41 die Stunde mal 8 Stunden. Ich rechne einfach jetzt mal so, sind das 99 Euro, 99,28. Das heißt, das war ein Tageslohn. Geteilt durch 144, was die Frau gab, ergibt sich ein Wert von, was habe ich ausgerechnet hier irgendwie vor ein paar Tagen, 0,689. Also sie hat 70 Cent reingeworfen. Also eine Münze 70 Cent. Die Frau hat 1,40 Euro in diese Opferkasten geworfen. Das ist schon krass, oder? Die Überlegung ist, was kannst du von 1,40 Euro kaufen heute? Also immer weniger auf jeden Fall. Also 100 Gramm Schokolade, drei Viertel Tank, also Sprit, kriegst du noch nicht mal, weil du eine Mindestmengeabgabe hast. Ich meine, du kannst auf jeden Fall etwas davon kaufen, aber was würdest du tun, wenn es dein letztes Geld wäre? Und Jesus beobachtet das und er sagt im Vers 43, er ruft seine Jünger zu sich und er sagt, ich versichere euch, sagt Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und sie gab alles, was sie hatte und sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Im Griechischen steht hier das Wort bei, ich versichere euch, das Wort Amen oder wahrhaftig. Jesus sagt, also, jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören, Jungs, ich versichere euch. Amen, wahrhaftig, das, was die Frau getan hat, sie hatte mehr gegeben als alle anderen. Und das ist so wichtig und deswegen wurde es auch aufgeschrieben. Und Jesus sagt, warum ist das so? Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Diese Frau ist arm, sie gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Jesus redet also nicht klein, was die Reichen geben. Er redet das nicht klein, auf keinen Fall. Er kommentiert einfach das, was die Witwe gegeben hat. Er sagt auch nicht, Jungs, hört mal zu, ihr müsst jetzt genauso handeln wie die Witwe. Macht er nicht. Aber er gibt uns Einblicke, er sagt uns, guck mal, wie Gott die Dinge sieht. Hier ist diese arme Frau und sie gibt. Und ihre Herzenshaltung ehrt Gott dabei. Und wir können heute Morgen von dieser Frau vier Punkte lernen, also vier kurze Punkte, versuche ich jetzt. Der erste Punkt ist, sie hatte ein Herz für Gott, ein Herz für die Sache Gottes, für Gottes Reich. Sie gab es für Gott, ja, sie gab es nicht für die Leute um sie herum. Sie gab es wirklich für Gott, weil wenn du nichts mehr hast und dann gibst, dann ist dein Motiv wirklich für denjenigen, der es empfängt. Ja, sie gab es für Gott, für die Sache Gottes, für den Tempel. Und sie war im Tempel. Schau mal, wo sie ist. Sie ist im Tempel. Wenn du ein Herz für Gott hast, willst du an dem Ort sein, wo Gott ist. Da willst du da sein, wo andere Geschwister sind. Und nicht nur das, du willst auch andere Menschen mit dahin bringen, dass sie Gott erleben. So, es ist gut, dass du zu Hause YouTube und Podcast und Bibel-TV dir anschaust. Aber man könnte leicht den Eindruck erwecken, ja, okay, das kann ich auch zu Hause machen. Ich kann auch zu Hause meine Anbetung, meinen Tempel haben. Aber Gott sagt, versäum nicht die Versammlung. Er sagt im Hebräer 10, Vers 25, versäum nicht die Zusammenkünfte. Ja? Trefft euch, kommt zusammen, da wo der Tempel ist. Und die Witwe hat das getan. Er sagt hier, okay, könnt ihr lesen, lese ich jetzt nicht vor. Es ist so wichtig, dass wir da hinkommen, wo die Gegenwart Gottes ist, wo das Volk Gottes sich versammelt. Und dass wir anfangen, Gott die Ehre zu geben, unser Leben auszuschütten. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin zu Hause, Andreas, weil ich mag die Christen eigentlich gar nicht. Ich mag meine Schwester, meinen Bruder nicht so. Kann sein, dass das vielleicht so ist bei dir. Aber das Problem ist einfach, wenn du sagst, ich mag meine Schwester, meinen Bruder nicht, dann weiß ich nicht, ob du eines Tages im Himmel sein wirst. Das ist die erste Sache. Weil wenn wir nicht vergeben und wenn wir in Unvergebenheit leben und wenn wir Stress haben mit unseren Geschwistern, die Jesus durch sein Blut erkauft hat, ja, wenn du mit denen nicht klarkommst, dann musst du fragen, Gott, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg mit dir? Wenn du sagst zu mir, hey, Andreas, das ist deine Frau, die mag ich, die Rosi ist toll, die sieht gut aus und das ist eine tolle Frau, aber also, Andreas, also, dich brauche ich gar nicht, hau mal ab, so nach dem Motto. Oder sagst du mir, hey, Andreas, dich mag ich, aber deine Frau. Was denkst du denn, wie Gott damit umgeht? Wenn du sagst, Gott, oh, ich liebe dich so sehr, aber die Geschwister in der Gemeinde, die mag ich nicht. Wenn du Gott den Vater liebst und seinen Sohn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes liebst, dann liebst du seinen Ort, seine Gegenwart, wo er präsent ist. Dann liebst du es, seine Leute zu treffen und du willst unbedingt ein Teil davon sein. Und die Witwe und die Menschen damals haben das dadurch auch gezeigt. Die arme Witwe hatte ein Herz für die Sache Gottes und sie wollte an dem Ort sein, wo Gottes Volk und seine Präsenz spürbar sind oder waren. Zweitens, sie ließ sich nicht abhalten. Die arme Frau, diese arme Witwe, sie hätte 1000 Gründe gehabt zu sagen, ich brauche da gar nicht hingehen. Sie hätte 1000 Ausreden gehabt, nicht am geistlichen Leben Israels teilzunehmen. Aber sie ließ sich nicht davon abhalten. Sie hätte Gründe finden können, warum sie nicht in den Tempel geht. Ein paar Tage vorher hat Jesus den Tempel aufgeräumt. Er hat die ganzen Geldwechsler, die ganzen eBay und Kleinanzeigen und was ich, diese ganzen Leute, Flohmarktverkäufer rausgeworfen. Jesus hat gesagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht aus meinem Haus. Das soll ein Bethaus sein. Mein Haus soll ein Ort des Gebetes für alle Völker sein, sagt Gott. Aber er sagt, ihr habt eine Räuberhülle daraus gemacht und hat die rausgeschmissen. Und die Witwe hätte sagen können, siehst du, Jesus, das ist eh eine Räuberhülle, es ist eh ein falscher Ort, warum soll ich hier noch was spenden, ey? Die haben hier eh genug Probleme. Jesus sagt nicht, hey Frau, gib dein Geld nicht an diesen Ort, weil das ist ein schlechter Ort. Nein, sagt er hier nicht. Die Dinge waren daneben, die Dinge waren schräg, aber die arme Witwe hatte verstanden, sie gibt es nicht an diesen Ort, sondern sie gibt es letztendlich Gott. Weil es für ihr Leben und für ihr Herz wichtig ist, damit sie in eine Freiheit hineinkommt und damit Gottes Segen auf ihr Leben kommen kann. Ihr war ganz klar, ich gebe, aber das hat erstmal ganz, ganz wenig mit dem Tempel zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich Gott anbete. Und sie hat dann 1,40 Euro gegeben. Und das ist eigentlich ein Witz gegenüber den Reichen, die da waren. Und in dieser Woche, wo sie sich da befunden haben, waren 10.000 von Menschen in der Stadt Jerusalem, weil das Passafest gefeiert worden ist. Und ihr wisst ja, es war die Karwoche, die heutige Karwoche, die Palmwoche. Da waren so viele Leute und sie hätte sagen können, was interessiert das denn, wenn ich hier komme? Das wird doch eh keiner bemerken. Vielleicht wollen sie mich ja gar nicht. Ich bin eh eine arme alte Witwe. Und ja, so hätte sie sagen können. Diese Frau hat aber verstanden, dass Gott sie sieht. Ja, die Frau hat verstanden, dass Gott sie sieht und dass es deshalb so wichtig ist, dass sie da ist. Und dass sie wirklich für Gott auch da ist. Und es ist schön, wenn du hier bist. Es ist der Hammer. Und es ist so gut, wenn wir zusammenkommen. Und ich hoffe irgendwie, dass dich das ermutigt, dass du sagst, ja, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte beim Volk Gottes dabei sein, wenn wir uns treffen. Deswegen möchte ich dir sagen oder dich fragen, warum kommst du in die Church? Warum gehst du in eine Gemeinde? Ich hoffe nicht, weil du einen Job hier hast oder einen Auftrag hast oder weil du jemanden sehen möchtest. Es ist alles okay irgendwie, aber der wichtigste Grund ist, weil du Gott begegnen sollst oder weil Gott hier ist. Wir kommen zuerst wegen Gott. Wir kommen hier nicht her, weil wir irgendeinen Job haben oder irgendwas machen müssen, sondern überprüfe dein Herz. Spoiler, letzte Woche, letzte Predigt von Manfred, letzten Sonntag und auch Samstag, hör sie dir gerne an. Du bist ein Mond und ich auch. Und wenn wir nicht Gott begegnen, dann sind wir einfach dunkle Monde. Dann ist die Mondfinsternis da oder Sonnenfinsternis, wie jemand sagte. Dann ist es dunkel. Deswegen müssen wir kommen, um ihm zu begegnen. Und das Coole ist einfach, die arme Witwe hätte sagen können, ach, weißt du was, 1,40 Euro, mein letztes Geld, was bringt das denn? Jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Jetzt kann ich mir nichts mehr kaufen. Weißt du, dieser Junge, der zu den Jüngern kommt, 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, 15.000, 20.000 Leute, 5 Brote und 2 Fische, und was macht Jesus daraus? Er tut ein Wunder, ein Mega-Wunder. Das heißt, wenn immer du Jesus eine Kleinigkeit in seine Hände legst, multipliziert er das. Er macht mehr daraus. So, ihre Gabe machte aus ihr eine Teilnehmerin. Sie war keine Zuschauerin mehr. Du kannst nicht zuschauen, wenn andere anbeten. Du kannst nicht zuschauen, wie Johanna anbetet oder andere hier anbeten. Du musst selber Teilnehmer werden. Wenn du sagst, ja, ich kann aber nicht singen. Wir sind hier nicht bei Deutschland so den Superstar. Und du wirst auch nicht, du sollst auch hier nicht auf der Bühne singen. Ich schon gar nicht. Aber es geht um die Sache Gottes. Es geht darum, dass du dein Herz Gott ausschüttest. Und es wird Zeit, dass du einen Schritt tust. Es wird Zeit, dass du einen Schritt nach vorne machst und dass du nicht Zuschauer bist, sondern Teilnehmer wirst, auch im Bereich Finanzen vielleicht. Und die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, sind meistens sowieso, die sowieso schon zu viel geben und geben. Die sagen, oh, ich muss noch mehr geben. Ich möchte nicht, dass du irgendwie den Eindruck hast, falscher Druck oder so, das meine ich gar nicht. Aber überleg doch mal, gehe ich wirklich verantwortungsvoll mit dem um, was Gott mir jeden Monat gibt? Dein Geben macht einen Unterschied. Und das ist die Wahrheit. Du wirst im Himmel Menschen treffen, vielleicht wirst du Menschen treffen, die auf dich zukommen und sagen, danke, danke, dass du dein Leben gegeben hast. Danke, dass du dem Ruf Gottes gefolgt bist, dass du in der Gemeinde Kaffee gekocht hast oder du hast mir an dem Tag ein Stück Kuchen gegeben. Du hast auf einer Bananenkiste gestanden und gepredigt. Oder du hast Finanzen gegeben. Du hast dem Missionar Geld gegeben und dadurch bin ich jetzt heute im Himmel hier. Es werden Menschen auf dich zukommen, die dir Danke sagen werden, vielleicht, weil du einfach investiert hast. Der vierte und letzte Punkt. Ach so, ich möchte ganz kurz erzählen, wie ich das mache. Also bei mir ist es so, ich mache einen Dauerauftrag. Nee, keinen Dauerauftrag. Ich überweise das jeden Monat neu, weil mir ist es wichtig, dass ich das bewusst mache. Deswegen mache ich das jeden Monat neu. Ich überweise das immer. Und darüber hinaus gebe ich dann auch manchmal Opfer, wenn Missionar und so weiter kommen. Und manchmal ist es auch so, dass ich einfach gebe und für die Gemeinde, weiß ich, wie viele Sachen schon gekauft und angeschafft habe. Und das weiß aber keiner. Weil ich mache es als Opfer für Gott, weil ich weiß, er wird mich versorgen. So, deswegen ist es wichtig, dass wir bewusst geben. Ob das ein Kollekt ist oder überweisen, völlig egal. Alles gehört dem Herrn und dein Leben gehört ihm auch. Und das, was er dir an Job gegeben hat, kann er dir sofort nehmen. Du hast einen Körper, du lebst heute Morgen, du atmest heute Morgen, du hast hier einen super Stuhl und eine super Gemeinschaft. Und Gott kann das aber von einem Moment zum anderen uns alles nehmen. Und deswegen müssen wir verstehen, dass alles, was wir haben, gibt er uns, schenkt uns. Der vierte und letzte Punkt heute. Diese Witwe, sie tat mehr, als verlangt war. So, sie hätte nicht alles geben müssen. Wie ich schon sagte, sie hätte auch nur eine Münze reinwerfen können, 70 Cent. Aber sie gab alles. Sie gab mehr, als verlangt war. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eigentlich, dass die Bibel sehr, sehr deutlich mit dem ist, was verlangt ist. Jetzt sagst du, naja, das ist ja alles Testament, Andreas, wir leben ja im Neuen Testament, in der Gnadenzeit. Da finde ich das gar nicht so wie der Neuen Testament. Aber ich sage dir, Geben beginnt mit dem Zehnten, also 10% von dem, was du hast. Und die Betonung liegt darauf, dass es dem Herrn gehört. Das sehen wir schon im Alten Testament immer wieder. Es gehört dem Herrn und nicht mir und nicht dir. Es gehört dem Herrn. Das ist der Schlüssel, um überhaupt Zehnten zu geben, dass wir verstehen, das gehört nicht mir, sondern das gehört ihm eigentlich. Ja? In 3. Mose 27, 30, da lesen wir zum Beispiel, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist ihm heilig. Es ist ihm abgesondert. Ein Zehntel gehört dem Herrn. Und diese Stelle und die Stellen, die jetzt leider folgen, waren lange, lange bevor Mose das Gesetz empfangen hat und eingeführt hat. Also lange bevor das mosaische Gesetz überhaupt da war, haben zum Beispiel Abraham und Jakob ein Zehntel ihres Einkommens, ihrer Ländereien, ihres Gewinns Gott gegeben. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Mose 28, 22. Jakob ist unterwegs und begegnet dem Herrn in Bethel. Und alles, was er besitzt, ist ein Stock, den er in der Hand hat. Und er sagt, Gott, ein Zehntel gebe ich dir von allem, was du mir gibst in meinem Leben. Und das tut er dann, das tut Jakob. Und auch Abraham hat es getan. So, alles gehört dem Herrn. Alles, was du hast, was ich habe, gehört ihm. Und der Beweis dafür ist nämlich der, du kannst nichts mitnehmen, wenn du stirbst. Wenn es dir gehören würde, könntest du es mitnehmen, aber du kannst es nicht mitnehmen, wenn du stirbst. Deswegen, es gehört nicht dir. Es ist ein Geschenk. Im Neuen Testament bestätigt Jesus sogar den Zehnten, ja, an zwei Stellen. Er bestätigt es zwar für Juden, aber auch Paulus, das wäre beim nächsten Mal ein Thema, auch Paulus im Neuen Testament sagt ganz eindeutig zu dem Thema Geben etwas. Aber Jesus, er sagt hier zum Beispiel, Matthäus 23, 23, er sagt, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler, sagt er. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch von dem geringsten Teil eures Einkommens den Zehnten abzugeben. So war ich manchmal auch drauf. Also von dem geringen Teil gebe ich meinen Zehnten. Aber Jesus sagt, das ist, wenn du das tust, er sagt, ihr Heuchler. Um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Mit anderen Worten, sie haben gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und das 10. Samenkorn haben sie reingetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und den 10. Euro haben sie reingetan. Und haben immer geguckt, ja, also wir machen das so, dass es gut, dass wir noch viel behalten. Das prangert Jesus an. Und Jesus sagt, ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Er sagt nicht, ihr seid dumm, wenn ihr das macht. Er sagt auch nicht, das ist falsch. Er sagt auch nicht, ich schaffe das ab. Nein, hat er nicht abgeschafft. Er hat zum Beispiel unreines Essen für rein erklärt. Ja, in der Apostelgeschichte, das hat er geändert. Aber das Thema Zehnten und Geben und Gott das geben, was ihm zusteht, hat er nicht abgeschafft. Er sagt, ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigen Dinge darüber nicht vernachlässigen. Das viel wichtiger ist natürlich auch Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben zu leben. Klar. Aber die Tatsache ist, es gehört dem Herrn. Im Alten Testament, das ist eine Stelle, die wir dann immer gerne angeführt, aber ich nehme sie auch heute trotzdem. Gott sagt hier in Malachi 3,10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Der Ort oder der Tempel war der Ort der Anbetung. Und dann sagt er, stellt mich doch auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels vor euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ja, klar kann das doch gar nicht sein. Gott sagt, bring den Zehnten rein und schau, wie ich dich segnen werde. Ja, wenn du den Zehnten gibst, dann sagst du letztendlich, ich vertraue auf dem Herrn. Ich vertraue ihm wirklich. Wenn du glaubst, dass Gott mit deinen 90% mehr tun kann, als du mit deinen 100%, die du behältst, dann ist es die Art und Weise, wie wir leben sollen. Ja? Weil das ist Vertrauen. Und wenn Gott dich in diesem Bereich freisetzt, wird er dir mehr geben und dich weiterführen. Und es wird stark dein Leben prägen, weit über deine Finanzen hinaus. Jemand meinte mal, die letzten zwei Bereiche im Leben eines Christens, die sich bekehren zu Christus, sind einmal das, wisst ihr das? Portemonnaie. Und das zweite ist die Unterhose. Und das stimmt tatsächlich. Gott sagt, geh all in. Er sagt, wenn du mir deine Finanzen gibst und wenn du mir deine Sexualität gibst, dann wirst du eine Freiheit erleben und ich werde dich segnen und ich werde dich weiterführen. Wenn du es aber zurückhältst und sagst, nee Gott, also das behalte ich für mich und ich mache, was ich will in meinem Leben, ich hue rum und keine Ahnung und lebe, wie ich will, aber nicht, wie es dein Wort sagt im Bereich Sexualität, dann sage ich dir, wirst du den Segen Gottes nicht erleben. Du wirst sogar es ist wie ein Fluch auf deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist, weil letztendlich, du handelst nicht nach den Prinzipien Gottes. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, wird anders behandelt, aber wenn du ein wiedergeborener Christ bist und das bewusst so lebst und dich dagegen stellst, dann wird das eine Konsequenz haben. Ich weiß einfach, weil ich selber viele, viele Jahre Probleme hatte, wirklich am Anfang, ganz am Anfang frisch den Zehnten zu geben, aber ich habe es dann gelernt. Kommt gleich noch dazu. Zum Schluss jetzt. Jetzt sagst du vielleicht, Mann, Andreas, das ist aber ein hartes Thema. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich glaube dir das, dass du nicht weißt, wie du vielleicht manchmal über die Runden kommen sollst. Ich glaube dir das. Du sagst vielleicht, am Ende des Geldes ist immer noch ganz, ganz viel Monat über. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß nicht, wie das mein Leben funktionieren soll. Und ich glaube dir das auch. Aber ich gebe dir einen guten Rat heute Morgen, so wie ich das auch gelernt habe für mich. Gib zuerst und dann wirst du sehen, dass Gott dich versorgt. Wenn du zuerst gibst, wird er anfangen, deine Rechnung zu bezahlen. Vielleicht bezahlt er nicht deine Rechnung, so war ich damals. Ich habe dann gegeben, habe auf mein Konto geguckt, oh, jetzt muss ich ja mehr kriegen. Nein, ich hätte weniger. Und ich hab mich geärgert und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, Gott. Aber Gott hat mich in anderen Bereichen gesegnet. Vielleicht kommen deine Kinder zum Glauben. Vielleicht kommen deine Kinder mit in die Church oder vielleicht kriegst du eine Gehaltserhöhung. Vielleicht kriegst du eine bessere Arbeit. Vielleicht kriegst du irgendwas, ich weiß nicht, einen Segen in deinem Leben, wo du sagst, das hat gar nichts mit Finanzen zu tun. Aber Gott wird dich segnen, glaub es mir. Ja, vertrau ihm da einfach. Setz alles, ja, vertrau ihm, geh all in. Im Bereich Finanzen und auch im Bereich, ja, Sexualität. Denk ans Portemonnaie, an die Unterhose. Er sagt, ich kümmere mich um den Rest, wenn du mir gehorsam bist. Ich ende mit zwei Bibelversen. Im Sprüche 3,9. Da sagt Salomo, einer der weisesten Männer, die gelebt haben. Er sagt, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelter von Most überlaufen. Oh, heftiges Wort. Sprüche 11,24. Pass gut auf, was da steht zum Schluss jetzt. Sprüche 11,24, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Wenn ich immer mehr gebe, wie kann ich dann dabei reicher werden? Es wird immer weniger mein Geld. Gott sagt in seinem Wort, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer werden. Sprüche 11,24. Gott sagt, wenn du mir gibst, wirst du mehr haben. Ich werde dir mehr geben. Wenn du großzügig bist, werde ich dir mehr geben. Du wirst reicher werden. Also, das ist wirklich Wahrheit. Das ist das Wort Gottes. Ich kenne zwei Personen aus meinem Leben, die ich sehr gut kenne, schon lange kenne. Die eine Person ist quasi als Flüchtling vor langer, langer Zeit nach Deutschland gekommen, als Beispiel. Und diese Person, sie war immer großzügig, ist immer großzügig und sie ist mit nichts gekommen und hat investiert und hat immer gegeben, hat sich immer für andere aufgeopfert. Und Gott hat diese Person gesegnet. Und ihr mehr gegeben. Und du sagst heute, wie macht die das? Hat die im Lotto gewonnen? Nein, hat sie nicht. Und dann kenne ich eine Person auch sehr, sehr gut. Gleichen Voraussetzungen, vor vielen, vielen Jahren angefangen. Und immer kläglich gesät, immer geizig. Entschuldigung, ich darf das sagen, weil ich sage keinen Namen. Geizig, ja. Immer, ja, ich halte zurück, ist immer an mich gedacht und so weiter. Und ne, immer das Geld dreimal umgedreht. Und jetzt einen großen Gewinn eingefahren. Und den Gewinn können sie nicht mal behalten, weil Gott so ist. Was du siehst, wirst du ernten. Ja, das, was du siehst, wirst du ernten. Und der Bauer, der aufs Feld geht und so ein paar Samenkörner in die Hand hat und hinwirft und geht dann nach Hause und setzt sich hin und trinkt sein Bier und macht Siesta, der wird keine Ernte einbringen. Ein Bauer, der aufs Feld fährt und reichlich aussät und viel sät, der wird viele Kartoffeln, dicke Kartoffeln ernten. Viel Ernte wird er einbringen. Und genauso so, wenn wir uns investieren ins Reich Gottes. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird dabei immer ärmer. Und denk an die arme Witwe. Und dass Jesus uns dieses Beispiel gegeben hat. Und fang an zu investieren. Und ja, ich möchte dich ermutigen einfach. Amen. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Leben siehst, Herr, und du siehst die Herausforderung und ich weiß selber und wir alle wissen, dass Finanzen elementar ist. Das ist ein Thema, was elementar ist, aber ich bete, dass du eine Freisetzung bringst, Herr Jesus, dass du uns freisetzt in unserem persönlichen Leben, Herr, dass wir dir mehr vertrauen als unserem Konto, dass wir dir mehr vertrauen als den Nachrichten, dass wir dir mehr vertrauen als dem neuen Gaspreis oder wenn wir morgen in den Supermarkt gehen. Ich bete einfach so sehr, dass du uns als dein Volk freisetzt und dass wir bereit sind, dir zu geben, weil du hast alles gegeben, Herr. Du hast deinen Sohn gegeben, du hast uns ewiges Leben gegeben, Herr. Und das ist mehr wert als alles andere. Und dieses ganze Geldsystem wird eines Tages eh vorbei sein. Ich bete, dass du uns Freude gibst und dass du uns Glauben gibst, Herr. Amen. Amen.